Hallo bei der Zehnerkarte im King Georg. Hier sind wir wieder beim Podcast und ich bin Lars Fleischmann und zu Gast habe ich heute Jan Philipp. Hallo Jan.
Hallo.
Jan Philipp ist ein in Köln ansässiger Drummer. Er wurde 1994 in Frankfurt geboren, ist seit 2014 hier, kam zum Studium an der HFMT als Schlagzeuger.
Ja, genau, Jazz-Schlagzeug.
Genau, dann her und ist seitdem integraler Part der Kölner Musikszene, sage ich mal. Ich sage jetzt eben nicht Jazz-Szene. Darauf kommen wir aber auf jeden Fall auch zu sprechen. Es gibt nämlich einiges aufzuarbeiten für den heutigen Tag. Ich glaube, wir werden viel darüber reden, wie es in der Kölner Szene aussieht, was man machen kann. Und ich glaube, am wichtigsten ist eigentlich für mich von dem, was wir an 10 Platten ausgesucht haben, das Verhältnis Avantgarde und Experiment und Pop. Das merkt man auch im Werk von Jan Philipp, wo er mitspielt, in welchen Bands und so. Er hat auch häufiger schon hier im King Georg gespielt, in verschiedenen Konstellationen. Und immer wieder stellt sich eigentlich die Frage, wo fängt Pop an, wo hört Pop auf und wo ist Avantgarde und Experiment zu verorten? Würde ich zumindest behaupten. Das werden wir gleich noch auf jeden Fall auflösen, oder?
Ich hoffe.
Und ich glaube, ganz passend dazu ist als Einstieg schon mal Jans erste Wahl. Und das ist nämlich von der Band Dirty Projectors. Das Lied Warholian Wicks, wo wir jetzt reinhören. Genau, das war die Band Dirty Projectors. Die ist etwa Anfang der 2000er. Ich glaube, die haben gar keinen richtigen Gründungsmythos in gewisser Weise, sondern Anfang der 2000er sind die entstanden. Es gibt dieses Lied ist von einer relativ frühen Platte. Das ist von The Getty Address. Das ist 2003. So 2009 hatten sie ihren Durchbruch dann. Ich glaube, dann sind sie auch bei so einem Indie-Major angekommen. Die hatten dann wirklich ihren Durchbruch mit Bitte Orca und auch nicht Bitey Orca oder sowas, sondern wirklich auf Deutsch Bitte Orca. Interessant finde ich bei denen auf jeden Fall, dass sie ein extrem durchmischtes Verhältnis eigentlich haben. Ne? Also es gibt kein festes Bandgefüge, das hat sich über die Jahre extrem häufig gewandelt. Es gibt nur diese eine stringente Figur sozusagen, eine Person, das ist David
Longstreth, genau.
Longstreth, genau. Und alles andere formuliert sich immer wieder zu jeder Platte neu und so weiter und so fort. Ne? Ich frage aber direkt, warum ist das unser Intro sozusagen?
Also ich habe jetzt die 5 Stücke auch ausgewählt, weil ich dachte, es ist irgendwie vielleicht auch interessanter, was ich gerade wieder interessant finde an Musik oder wo ich so Aspekte fand, die so gerade inspiriert sind. Und die Platte ist eigentlich relativ alt oder ich kenne die Band auch schon ewig und hatte mit denen auf jeden Fall voll oft Aha-Erlebnisse. Das ist so irgendwie immer, es ist immer irgendwie immer inspirierend. Jede Platte ist inspirierend zu hören und wenn man die anmacht, denkt man, es klingt alles immer frisch und es wandelt sich auch immer. Es gibt dann immer wieder Phasen, wo ich gar keinen Bock habe auf die Band, weil es irgendwie zu anstrengend ist vielleicht sogar. Oder man sich satt gehört hat, aber irgendwie kommt das alle, es gibt immer so Zyklen. Und jetzt vor kurzem hatte ich wieder diese Platte viel gehört und bin so voll abgegangen auf diese ganzen Cowbells und diese, es ist einfach so weird. Und was ich auch noch fand, ist, das gibt es ganz selten, finde ich, aber ich habe überhaupt keinen Anhaltspunkt bei der Musik, woher das kommt. Also ich kenne jetzt keine andere Musik, wo ich denke, ah, okay, er bezieht sich total auf die Platte oder das gab es ja schon mal in den 80ern oder 90ern. Vor allem diese Platte ist wie so eine Platte, die kommt irgendwie aus dem Nichts und ist einfach da. Und man kann nicht sagen, von wann sie ist, wenn man es jetzt nicht weiß. Weiß man nicht. Kann aus den 90ern sein, kann von jetzt sein. Das ist irgendwie so sehr, sehr alleinstehend und irgendwie immer wieder inspirierend zu hören.
Genau, die hat auch so psychedelische Noten. Also das hast du ja eh immer auch bei Dirty Projectors, mhm. dass immer irgendwie alles so wie so Fieberträume oder so daherkommt. Ja. Natürlich ist es total passend, dass du die Platte ausgewählt hast, weil das wird niemanden erschrecken. Es ist nicht ganz anlasslos, was wir hier machen, sondern es gibt einen Anlass in gewisser Weise. Und zwar ist das, dass du erst vor wenigen Tagen eine Platte veröffentlicht hast, nämlich mit deiner Band Infant Finches.
Genau.
Das ist, darauf kommen wir auch gleich zu sprechen. Und wo du sagst, hier gibt's keine Bezüge woanders hin oder die sind nicht wirklich, die sind versteckt oder die sind nicht ausfindig zu machen, könnte man aber behaupten, dass man, wenn bei Infant Finches Bezüge zu den Dirty Projectors hört.
Auf jeden Fall. Also das ist, war auf jeden Fall auch so eine Bonding-Band, die wir so hatten, wo wir dachten, ah, wo man direkt gemerkt hat, als wir uns kennengelernt haben, Frederik, der andere von der Band und ich, dass man da so sich so sehr schnell auf diese Band geeinigt hat und dachte so, boah, ist das toll.
Ich finde es total lustig. Du bist ja Drummer und man sagt Drummern nach, dass sie so ein bisschen Scheuklappen haben gegenüber anderer Musik und immer darauf hören, wie was in den Percussions passiert und sowas. Und dass du dann als erstes von den Cowbells redest natürlich. Ich hatte auch mal so ein Gespräch mit einem Drummer, der dann erzählte, ja, es ist manchmal müßig als Drummer in einer Band, weil dann sage ich immer so, ja, ich möchte so einen Break spielen wie auf der zweiten Fleetwood Mac-Platte und so weiter. Und dann alle so, ja, ja, mach einfach mal so, weil die Bezüge dann so anders sind, ne, dieses Musikhören anders ist. Du hörst aber natürlich nicht nur auf die Percussions und auf die Drums.
Nein.
Was ich interessant jetzt auch bei dieser Wahl fand, ne, weil es ja total einfach wäre, was von Bitte Orca zu nehmen oder von dem, was nach 2009 entstanden ist, weil der Klang in einer gewissen Art und Weise sich eben auch verändert hat. Und zwar so, vielleicht ist das etwas, was man als Band dann so macht, wenn man dann auch bei so einem Indie-Major, also bei einem größeren, ich weiß gerade nicht, ob es Domino ist.
Ich glaube schon, ja.
Was man dann halt macht, ist transparenter im Klang werden, so, ne? Die Bitte Orca ist super transparent, da ist alles irgendwie da, ne? Und hier eben auch irgendwie noch nicht, ne? Das ist schon super gemixt und so, ne? Du hörst sofort so, ja, das gehört dahin und dahin. Aber das ist noch alles sehr roh.
Total, ja.
Ist das, wie soll ich sagen, du hast das jetzt ausgewählt, auch weil es so eine gewisse Rohheit besitzt.
Ja, schon. Also ich finde, glaube ich, total interessant, das Album ist, glaube ich, von 2006 oder 2005 und ich kann mir auch gar nicht so ganz erklären, wie das entstanden ist. Ich frage mich jedes Mal, sind diese Streicher und Bläser extra dafür geschrieben worden, weil das ist sehr so gesampled und ich habe mal in einem Interview von ihm gelesen, wo er dann ein bisschen über diese Platte geredet hat und auch gesagt hat, es ging ihm darum, auch so Kontraste zu digitaler Stille zu erstellen und das war, glaube ich, also stell mir einfach nur vor, wie er so 2005 auf so einem alten Rechner diese Dinger da so zusammengeschnitten hat und dann frage ich mich, woher hat er die ganzen Samples, ob er das dafür geschrieben hat, weil es gibt noch davor auch zwei Platten, wo auch viel so Orchester vorkommt. Ja, und das macht alles noch mysteriöser, dass man einfach auch nicht weiß, wie ist diese Platte entstanden. Hat er das selber gemischt? Ist das aufgenommen worden? Hat er das einfach nur aus irgendwelchen Aufnahmen zusammengeschnibbelt? Total mysteriös.
Ja, also wo wir eben gesagt haben, es gibt immer so verschiedene Konstellationen, aber ja genau, David Longstreth ist halt so die Variable, die nie geändert wird und sowas. Und gleichzeitig begibt er sich auch immer wieder raus aus, ich sag mal, aus einer Comfortzone, indem er Leute dazu holt, die selbst etablierte Künstlerinnen sind, so, ne? Also die Liste der ehemaligen Mitglieder und Collabs, die es gibt, ist halt lang. Es gibt Angel Deodorian, Ezra König von Vampire Weekend, Rostam und ich könnte noch 20 andere nennen und nenne gleich noch einen, weil der den Übergang zum nächsten Track macht. Aber das ist schon auch interessant, dass jemand eben nicht in seiner Idiosynkrasie versinkt, sondern versucht, das eigene Projekt immer durch diese neuen Einflüsse oder sowas zu erweitern. Ne? Ich glaube aber gar nicht, dass das ein großer Masterplan ist, sondern sich...
Er ist, glaube ich, so als Mensch, dass er sich nicht wiederholen möchte. Ich glaube, das Album danach ist... ich glaube, war so ein Projekt, wo er versucht hat, so eine alte Punkplatte von Black Flag aus der Erinnerung zu covern. Also es gibt jetzt auch nicht so, also er versucht auf jeden Fall nicht, sich irgendwie in so einen Mainstream zu bewegen oder versucht irgendwie gefällig zu sein, sondern es ist immer sehr aneckend. Das finde ich auch total inspirierend, dass da keine, weil es schon Pop oder Indie oder sowas, aber sehr, sehr so aneckend und nicht auf jeden Fall nicht gefällig.
Ja, wobei ist es Indie? Ich glaube, er hat mit dem Begriff ein großes Problem, er hat noch mit einem anderen Begriff ein großes Problem. Den hat er ganz explizit abgelehnt, nämlich Prog. Er hasst Prog.
Ja.
Also da ist er komplett outspoken. Da sagt er so Leute wie Zappa oder Yes oder sowas, wo man tatsächlich auf einer oberflächlichen Ebene ja auch Verbindungen ziehen könnte. Mhm. Das lehnt er komplett ab, weil er deren Gegniedel und deren Gemucke halt total ablehnt. Mhm. Und man hört ja hier auch, da ist nichts gemuckt. Mhm. So, ne?
Ja.
Der Zugang ist ein ganz anderer. Etwas, was er nicht ablehnt, ist aber der Zusammenhang, den man ziehen könnte mit so R&B.
Mhm.
Und lustigerweise, glaube ich, werden wir heute auch häufiger auf R&B zu sprechen kommen. Er sagt nämlich, er hat selbst das Wort Blechgolden mal dafür benutzt. Und das trifft es, glaube ich, extremst gut. Mhm. Dieses Blechige, dieses Goldene, dieses Glänzende, was vielleicht aus dem Digitalen kommt, wie er arbeitet. Aber das passt schon sehr, sehr gut, was auch die Transparenz angeht, finde ich.
Also ich habe, glaube ich, sogar zu dem Album mal gelesen, dass das so seine Art war oder so sein Weg, so diese ganzen Timbaland-Beats aus den 2000ern irgendwie für sich so nachzumachen. Und dann ist wahrscheinlich das rausgekommen. Aber genau diese Art, dass er so, ich glaube, das hat er auch später bei Bitter Orca viel gemacht. Oder man hört es dann auf der Platte, dass es klingt so ein bisschen nach Band schon, aber dann sind so viele kleine Produktionsdetails, die wieder zeigen, okay, der hat sehr lange am Computer gesessen und irgendwelche Takes zusammengeschnitten und es gibt harte Cuts und es ist irgendwie dann doch eben kein Live-Band-Take. Und das war auf jeden Fall oder ist immer noch was wir zum Beispiel auch mit unserer Band total so als Ziel haben, dass das nie so eine Live-Platte wird, obwohl es diese Sounds oder diesen Klang schon gibt.
Ja, diesen Timbaland-Bezug, das ist eh so spannend. Ich glaube, da kommen wir, guck mal, wo wir da gleich noch hinkommen könnten, vielleicht beim vorletzten Lied oder sowas. Mhm. Wichtig ist hier zu sagen, und jetzt mache ich den Übergang mal, ne? 2017 war eben auch ein sehr etablierter Künstler mit an Bord, nämlich Shonda Braxton, der Sohn von Anthony Braxton. Und Shonda Braxton, Komponist und Musiker und hat natürlich das schwere Erbe, so einen extremst bekannten Vater zu haben. Hat sich aber seinen Weg, glaube ich, auch sehr, sehr gut gemacht und hat auch relativ kompromisslos gearbeitet. Es ist auch eine der wenigen Sachen, dass er mal wieder mit einer Band gearbeitet hat, weil seine erste Band, und die hören wir jetzt, das ist Battles, seine erste Band so nach und nach auseinandergefallen ist, beziehungsweise die gibt's immer noch, aber er ist halt rausgeschieden. Was wir auf jeden Fall von Battles jetzt hören, ist deren vom Debütalbum, nämlich Mirrored. Und da hören wir den Track Atlas, was auch so ein bisschen der Hit, der Überhit eigentlich von dieser Platte war. Genau, das war die Gruppe Battles aus New York, Atlas. Damals auch auf dem Label, dem englischen Label Warp erschienen, das ja eigentlich ein elektronisches Label ist, aber sich immer wieder auch erweitert hat um Bands, die sowas wie Elektronik machen. Und das passt hier ja ganz gut. Ich habe das aus mehreren Gründen ausgewählt. Einmal eben weil der Übergang zu Shonda Braxton so gut ist. Und hier muss man dann wiederum sagen, was ich ja eben schon angedeutet habe, Braxton ist 2009 aus der Band rausgegangen. Die Gründe waren so ein bisschen, ich will nicht sagen, es war komisch, aber er hat danach ein Interview gegeben und meinte, ja, man hat sich nach und nach auseinandergelebt. So, ne? Klingt sehr nach Beziehungsebene und persönlich. Und er sagt auch musikalisch gab es da so ein Ding. Und das merkt man dann auf dem, was auf der zweiten Platte rausgekommen ist, dass es da vielleicht auch unvereinbar geworden wäre. Weil, was Braxton hier macht, Braxton ist hier zuständig für diese ganzen verzerrten Stimmen und auch teilweise für Sampling und für ein paar Keys und sowas. Und das macht das hier auch so spannend, finde ich, ne? Weil es gibt bestimmte Bezüge, die man total einfach versteht und gleichzeitig ist es extrem schwer, die einzuordnen, finde ich. Und die Musikpresse fand das anscheinend auch, beziehungsweise fand es mal wieder sehr einfach, das einzuordnen. Und hat das damals einfach Mathrock genannt. Und hat damit gesagt, ja, die sind halt Mathrocker, ne? Das hat natürlich auch so bestimmte Charmesgründe, sage ich mal. Dass man nicht ganz genau was weiß, wie man das machen soll, wie man eine Band einordnet, die halt nicht nur vier Viertel oder zwei Viertel spielt, und so. Und also polymetrisch ist das hier ja gar nicht, sondern das deutet das vielleicht manchmal so an, indem die Samples so ineinander und auseinanderlaufen. Mhm. Ne? Aber genau, versteht man nicht direkt, ist nicht komplett straight, ist Mathrock so. Ne? Damit hatten die auch, glaube ich, relativ große Probleme. Ich glaube, das haben die abgelehnt. Und dabei kann man unter diesem Label ja so extrem viel zusammenfassen. Eben, keine Ahnung, American Football nennt man dann da oder man nennt Omar Rodriguez von wie heißen sie denn nochmal? Mars Volta, genau, Mars Volta. Natürlich viele Japaner machen so Math Rock, das sagt man dann immer, wenn man das nicht zuordnen kann. Wichtig ist aber, dass Bill Laswell auch sich immer mal wieder versucht hat, irgendwie seine Musik kurz zu schließen mit so 7/16 Takten oder 13/8 oder sowas. Mhm. Und sobald solche Takte vorkommen, ist dann ja immer klar Mathrock. Mhm. So, ne? Ich habe das unter anderem ausgewählt, weil zwischen uns liegen nicht viele Jahre, aber irgendwie, glaube ich, was das angeht, wichtige Jahre. Und du hattest mit Dirty Projectors halt eine Band ausgewählt, mit der ich aufgewachsen bin. Und Battles ist auch eine Band, mit der ich aufgewachsen bin. Da war ich Anfang 20. Da haben die gespielt im Gloria und ich habe wirklich, das war Offenbarung. So, was machen die? Wie machen die das? Das passiert alles an Ort und Stelle. Okay, mega geil. Da warst du 13.
Ja, ich habe auf jeden Fall Dirty Projectors auch nicht in der Peak-Phase entdeckt, sondern ich wünschte, ich könnte sagen, ich habe mit 13 Dirty Projectors gehört, habe ich aber nicht, sondern ich glaube so mit 18, 19 oder sowas, also alles so ein bisschen retrospektive mäßig. Leider auch dann nicht mehr die tolle Besetzung da von Bitte Orca und so live gesehen, sondern ich habe sie 2020 oder so in Berlin gesehen und es war so ein bisschen, hatte nicht irgendwie nicht mehr so die Energie, die ich so dachte, dass es hätte, sondern war sehr so ein bisschen so abgeklärt runtergezockt. War leider ein bisschen, es war schon cool, aber es war leider nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Aber kann ich
ja sagen. Ja, das ist bei vielen Sachen, glaube ich, auch die auf so ein, wo jemand zu Hause sehr viel rumklickt, sage ich mal, dass die dann in der Live-Übersetzung manchmal so ein bisschen an Energy
Wobei es gibt halt Videos von dieser Hochphase so mit der anderen Besetzung, mit Amber Kaufman, glaube ich, die dann auch Gitarre spielt und singt und Angel Derradorian und ich glaube Ned Baldwin spielt Bass und das geht halt super ab und das ist super, also es hat voll die Live-Energie und die geben irgendwie alles und ich irgendwie ist leider, ich glaube, es gab so einen Besetzungswechsel, wo die ganze Band ausgetauscht wurde, irgendwann 2018 oder so. Und irgendwie ist da so ein bisschen was verloren gegangen, habe ich so das Gefühl. Mhm. Aber
hier bei Battles ist es jetzt so, hatten wir ja schon gesagt, auch sowas hört man sich wahrscheinlich nicht mit 13 an. Und da sind wir schon beim ersten Mal bei dieser Frage so, was ist eigentlich Pop, was ist eigentlich Avantgarde und sowas. Ich finde, also wie gesagt, für mich war das eine Offenbarung so und hätte ich sowas früher entdecken können, weiß ich nicht, wo ich gelandet wäre musikalisch. Ich denke aber, dass man hier schon sehr, sehr gut erkennt, wie so Musik in so Nischen abläuft, ne? Mhm. Das war mit Warp großes Label und so weiter und trotzdem war die Wahrscheinlichkeit, dass sowas im Radio läuft, ne? Zu dem Zeitpunkt hat man noch Radio gehört. Ich glaube, Musikfernsehen war gerade so ein bisschen tot. Aber zu dem Zeitpunkt hat man noch Radio gehört und über Last.fm irgendwie was, also Last.fm, ein Internet-Service, mit dem man mit seinem iTunes oder Last.fm, um das zu klären, ein Internet-Provider, also ein Internet-Service, wo man sein iTunes oder sein iPad oder sowas kurzschließen konnte und dann wurde aufgezeichnet, was man gehört hat und am Ende wurde eine Liste erstellt, was man gehört hat. Also eigentlich Spotify before Spotify, ohne dass man Musik über die Plattform selbst abhören konnte oder immer nur so. Auf jeden Fall, Last.fm empfiehlt dann, kam dann immer mit Empfehlungen und sagte dann so, hey, hast du eigentlich schon mal Battles gehört? Auf jeden Fall ist man nicht über die Band gestolpert und ich finde, eigentlich ist das totaler Mainstream-Sound in gewisser Weise. Es hat Rock, es hat so viele Bezüge eigentlich, die an den Mainstream anzuschließen sind und trotzdem lief das da nicht. Mhm. Kannst du dir auch als jemand, der selbst Musik macht und auch diese Grenzen immer wieder auslotet, das sozusagen erklären? Also was macht ihr als Band zum Beispiel, wo ihr wisst, ah, das interessiert, also damit können wir nicht bei RTL auftreten?
Ja, wahrscheinlich, dass man Hörer und Hörerinnen nicht so eine Art Sicherheit gibt, wie die Platte wird. Zum Beispiel, wenn man das erste Lied anmacht, das ist, glaube ich, so ein Ding vielleicht, was gerade so auch so immer mehr wird, dadurch, dass es so Playlists und so gibt, dass irgendwie direkt, man macht den Song an und es ist direkt klar, vielleicht sogar im Song, dass nicht klar, also was zum Beispiel Dirty Projectors haben, Battles wahrscheinlich auch, oder wir vielleicht auch, dass am Anfang nicht klar ist, wie es wird, oder es halt Brüche gibt, oder irgendwie so ein bisschen Auto-Elemente und man kann halt nicht abschalten beim Hören, sondern muss halt zuhören und ja, aber ich glaube, das ist sehr gibt dann auch viel, viel mehr zurück, als wenn man irgendwie Musik hört, wo man sich vielleicht sehr so in Sicherheit fühlen kann und denkt so, ah, ich kenne alles, ich weiß, ich hab alles verstanden direkt bei den ersten 10 Sekunden und ich weiß, wie es klingen wird.
Ja, auf jeden Fall. Diese, was man hier bei Battles eben auch hat, dass so eben die Stimme von John Braxton so ein Element reinbringt, wo man eigentlich nicht weghören kann, weil man verstehen möchte, was er sagt und das ist so high-pitched und das hat so was Cyborg, also Cyborg-mäßiges
auch. So, ne? Total entrückt. Man bleibt halt dadurch halt super dran, obwohl der Groove ist ja sehr so ziemlich simpel und
genau, das meine ich. Das ist total easy. Das könnte man heute auch irgendwie auf dem Elektronik-Festival, EDM-Festival, wäre das der Groove eigentlich. Irgendwie sowas Antreibendes.
Und wenn da jetzt jemand halt irgendwie so ein bisschen, sag ich jetzt mal mit Anführungszeichen, so Prollo-mäßig drüber schreien würde, wäre es halt irgendwie ein bisschen uncoole Musik.
Ja.
Aber dadurch wird das halt so, das ist halt so das Element, wo man die ganze Zeit dranbleibt und irgendwie zuhört.
Auch auffällig ist, dass du bist Drummer, ich bin jemand, der viel mit der Instrumentalmusik eigentlich sich auseinandergesetzt hat und ich glaube, wir haben heute alles ist mit Stimmen, hier eben auch und vor allen Dingen auch das, was du als nächstes hast. Deine nächste Platte ist nämlich von Cindy Lee. Die Platte heißt What's Tonight to Eternity und der Track, den wir hören, ist jetzt Just for Loving You, I Pay the Price. Ja, da haben wir gerade noch von Stimmen gesprochen. Dann hört man hier gar nicht so viel Stimme irgendwie. Also nichts, woran man sich festhalten kann auf jeden Fall. Cindy Lee ist deine Wahl?
Ja.
Erzähl doch mal.
Also das ist das Nachfolgeprojekt von Patrick Fliegel, dem Sänger und Gitarristen von Women, so einer Post-Punk, weiß ich jetzt nicht, ob man so sagen kann, auf jeden Fall so einer kanadischen Band, so, die 2 Alben gemacht haben, die auch sehr, sehr so einflussreich waren für unsere Band oder das war auch wieder so ein totales Aha-Erlebnis, die zu hören. Und die haben sich irgendwann aufgelöst und Patrick Fliegel, ich will jetzt nichts Falsches sagen, deswegen sage ich jetzt mal, es ist, er nennt das so Confrontation Pop und ich weiß nicht, ob er wirklich Drag ist, also ob er sich jetzt als Frau definiert oder
er ist non-binär,
also deswegen genau, sagt man am besten die Person auf jeden Fall. Ja. Hat dann quasi angefangen, diese Musik zu machen, die ich total krass finde, auf so vielen Ebenen. Also irgendwie, das haut einen so um. Und ich finde es so spannend, dass es hat wieder auch so was total Entrücktes. Es hat halt so was total Trauriges, Melancholisches. Und gleichzeitig weiß ich, was er vorher gemacht hat und kennt diese Band und dann einfach diesen Weg zu sehen, dass es jetzt halt dieses Projekt gibt, ist irgendwie total spannend und habe vor kurzem nochmal ein Interview von ihm gelesen, wo ich dachte, wo es ums Musikmachen geht, dass er jetzt kein Label mehr hat und das einfach so rausbringt auf Bandcamp und das war irgendwie so, musste ich sehr viel drüber nachdenken.
Ja, es ist auf eine gewisse Art und Weise sehr radikale Musik.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, das hat eben auch mit dieser Geschichte und der, ich sag mal, Körperdysphorie zu tun, ja, die ihn eben nun non-binär identifizieren lässt. Was aber ganz klar ist, und das sagt er ja auch, ist ein Bezug zu einer anderen körperdysphorischen Figur der Musikgeschichte. Ganz wichtig ist Karen Carpenter. Mhm. Und Karen Carpenter von den Carpenters selbst, und hier gibt es auch wieder einen Bezug zu dir, eine der besten Drummerinnen ever. Also unfassbar, es gibt YouTube-Videos, die kann ich jedem nur ans Herz legen, wo sie zeigt, was sie spielt und auf den ersten, sie hat eigentlich immer, wenn sie durfte, selbst auch bei den Carpenter-Stücken gespielt. Es gibt ein Stück, das ist All I Can Do, da spielt die Filz, das ist unfassbar, also haut einen komplett um, sind glaube ich weniger als 2 Minuten und das ist einfach von der ersten bis zur letzten Sekunde einfach nur der totale Wahnsinn. Mhm. Und hier eben der Bezug, den es ja immer wieder in der Musik- und Rockgeschichte gab zu Karen Carpenter. Wir haben da schon beim letzten Mal mit Felix Klopotek ja auch drüber geredet, Sonic Youth, Thurston Moore, auch hier Thurston Moore ist extremer Karen Carpenter Fan und hat ihr ja auch 2 Lieder gewidmet. Warum ich darauf zu sprechen komme, ist eben dieses körperdysphorische Moment, ne? Was sich, glaube ich, auch in der Musik eben niederschlägt. Also so etwas man hört ja eben hier nicht die Stimme einer Person, die vermeintlich männlich geboren wurde, sondern das ist ja sehr, sehr auf Frau gemacht auch. Und da schlägt sich das ja auch nieder, wie wenig er sich identifiziert mit dem, was männlich ist. Mhm. Und außerdem gibt es hier ja auch noch einen Bezug zu eigentlich deinem ersten Lied, Warholian Wigs. Du hast ja schon gesagt, er tritt in Drag auf, die Person tritt in Drag auf. Wir wollen hier jetzt nicht misgendern. They tritt in Drag auf. Hast du Cindy Lee schon mal live gesehen? Gab es die Möglichkeit
überhaupt? Nee, leider nicht. Also nur YouTube wieder. Ist, glaube ich, auch halt entdeckt und dann kam Corona. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob da so viele Möglichkeiten überhaupt bestehen, das live zu sehen.
Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, live zu übersetzen ist.
Ich glaube, das Projekt ist halt super bekannt in so, also Women, auch die Band, ist, glaube ich, in so Musik-Nerd-Kreisen, glaube ich, super, super bekannt, und aber dann außerhalb halt überhaupt nicht, weil es totaler Lo-Fi-Sound ist, man versteht die Texte nicht. Also ist, glaube ich, so wieder sowas, was so, wenn man sich halt die Mühe gibt, da so einzusteigen, dann kriegt man total viel von der Musik, aber es ist natürlich auf das erste Hören ist es natürlich super sperrig auf eine Art, weil man kann sich, wenn man es halt über das iPhone oder sowas mal anmacht, und über die Koffer ist es halt nur Verzerrung und Noise. Und
dann wiederum auch sakral, ne? Ja. Also das hat sehr irgendwie sowas, als würde am anderen Ende einer Kirche jemand was singen. Mhm. Durch den ganzen Hall kommt das natürlich. Ja. Ich will dir aber die Frage stellen, was du glaubst, was die Chancen von so einem Sound sind, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, ich glaube, also irgendwie, ich habe mich manchmal gefragt, wie ich die Musik fände, wenn das so super glatt produziert wäre. Und also zum Beispiel, was den Gesang so betrifft, ist das sowas, was mich total trifft immer, dass ich halt eben nicht alles verstehe und aber immer nur so Wortfetzen. Ich bin ja jetzt auch kein, ich bin jetzt nicht Native Speaker und deswegen sowieso immer so ein bisschen vielleicht so im Hintertreffen, was so englische Texte betrifft, oder ich habe oft das Gefühl, dass ich nicht immer alles auch verstehen kann, selbst wenn ich alle Wörter kenne. Aber was ich daran so total mag, dass man immer wieder so kurze Momente hat, wo man dann Wörter erkennt und man kann sich so ein bisschen seine eigene Bedeutung so zurechtlegen, und es geht gar nicht darum, was jetzt die Person singt und was sie sagen will, sondern ich kann das so ein bisschen, ich kann das mehr auf mich beziehen, als wenn mir jemand so wirklich so ganz klar sagt, irgendwie so eine Geschichte erzählt von sich selber. Das ist irgendwie total, für mich dann total unpersönlich, und bei der Musik, dadurch, dass das so intim wirkt, auch wie es produziert ist, dass es halt sehr lo-fiig ist und diese Textfetzen nur so zum Vorschein kommen, berührt mich das auf jeden Fall emotional total.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, wobei, wahrscheinlich trete ich jetzt in Fettnäpfchen, aber ich würde schon sagen, dass bei Infant Finch es jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt angelegt ist, dass man alles versteht.
Nee.
Es ist auf jeden Fall nicht so angelegt, dass man, glaube ich, große Erzählungen vermittelt bekommt.
Auch nicht.
Da kommen wir auch direkt zu. Was ich noch aber vorziehen wollte, war so eine Idee davon, obwohl, nee, das können wir danach machen. Das können wir danach machen. Ich mache direkt den Übergang einfach. Und zwar kommt als nächstes von deiner Band, damit wir auch mal endlich darüber zu sprechen kommen. Von deiner Band kommt Canvas Oil, von dem, wie gerade schon am Anfang gesagt, gerade erschienenen Album Sci-Fi Immune. Genau, geht los. Also ich habe jedes Wort verstanden. genau. Reden wir doch einfach mal über Infant Finches.
Gerne.
Wie kam es zu der Band?
Ich habe Frederik, ich glaube, ich weiß gar nicht welches Jahr, 2018, 2019 in Dänemark kennengelernt, als ich da zu Besuch war. Habe dann einen Freund besucht, der am AMC da studiert hat. Und dann habe ich so eine Woche lang einfach mit ihm und dann dortigen Musiker, Musikerinnen gejammt. Und in einer Jam war halt Frederik dabei. Und irgendwie war so, dann so, es hat halt irgendwie voll Bock gemacht zu spielen. Und es war irgendwie auf jeden Fall direkt so ein musikalisches, gleiches Verständnis da. Und dann ein bisschen, ich glaube so ein halbes Jahr später war das, hat er halt mir geschrieben, dass er auf jeden Fall die Aufnahmeprüfung hier in Köln spielt. Und dann war es so, dass ich habe sogar seine Aufnahmeprüfung so zufällig mitbegleitet, und der wurde dann hier genommen und ist hierher gezogen, und dann war irgendwie, zumindest für mich, es war einfach direkt klar, dass wir eine Band machen, und es kam irgendwie sehr schnell so raus, dass wir so total die gleiche Vorstellung von Musik haben, was wir machen wollen, und haben dann so, es, glaube ich, ging so los, dass wir so ein bisschen so eine Shoegaze-Band machen wollten, aber dann schnell davon irgendwie abgekommen sind, weil immer mehr so Einflüsse reinkamen, und haben so zwei so eigene Tapes produziert und uns dabei so sehr viel gestritten darüber, wie man aufnimmt. Und dann letztes Jahr dieses Debütalbum quasi produziert in Zusammenarbeit mit einem Produzenten, und das war dann so zum ersten Mal im richtigen Studio und so ein ganzes Album, und haben da sehr, sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt und sehr viele Einflüsse, glaube ich, verarbeitet. könnte man sagen, dass man, man kann sagen, auf jeden Fall bei dem Song, das ist vielleicht so ein bisschen so eine Band, die Frederik mir gezeigt hat, die ich davon nicht kannte, dass das so vielleicht so eine Art Hommage an This Heat ist. Diese englische Band, die, glaube ich, sehr, sehr einflussreich ist, auch zum Beispiel für Cindy Lee oder Women. So dieses kryptische Lyrics, die so ein bisschen fragend sind und so dieses Collagenartige, haben die halt schon gemacht und das war ein Rieseneinfluss auch für die Platte, dass man quasi so harte Brüche hat, so wie so On-Off-Sequenzen und es kommt so harter Noise, aber halt so wirklich so krass, aber für nur so 20 Sekunden, dann geht's weiter und
es Jump Cut halt,
genau.
Eigentlich würde man im Film, glaube ich, das nennen.
Genau, und dann aber wieder auch so ein bisschen catchy Hooks. Ich glaube, und den Song, den du jetzt ausgewählt hast, Canvas Oil, ist so eine Art Hommage vielleicht an die Band.
Genau, lustigerweise hast du Shoegaze gesagt, was ich jetzt gar nicht direkt gesagt hätte, weil die Platte auch nochmal ein bisschen anders beginnt eigentlich, vom Sound auf jeden Fall. Nämlich gar nicht Shoegazy und gerade das Stück war dann ja letzten Endes dann doch ein bisschen Shoegazy, sag ich mal. Was ich ja, wie du schon sagst, diese Brüche und diese, es ist ja schon etwas, das ihr von Anfang an oder relativ früh mit einbezogen habt, ne? Mhm. Nicht gerade auszuspielen, sondern halt Breaks, Brüche, im Refrain ganz anders zu klingen als in der Strophe oder sowas. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, euer Konzert in eurem Proberaum war das, glaube ich. Das war relativ früh, das muss 2019 gewesen
sein. Ja,
das
war das erste Konzert tatsächlich, ja.
Das allererste Konzert. Ja. Ah, und ich war dabei. ja, hallo. Genau, da habt ihr ja zu viert gespielt.
Genau.
Ihr seid so ein, ich sag mal, so ein klassisches Projekt, zwei Leute, aber ihr könnt das gar nicht zu zweit auf die Bühne bringen.
Wir
wollten es nicht.
Wir haben es ein bisschen probiert, auch durch Corona und dadurch, dass die Songs noch im Entstehen waren, haben wir jetzt so letztes Jahr so ein paar Duo-Konzerte gespielt. Aber eigentlich so die Vorstellung live ist natürlich mit mehreren Leuten, weil es sehr viele Elemente immer so braucht, um die Songs so zum Klingen zu bringen.
Genau, ich glaube, ihr habt gerade bei der CO Pop auch gespielt.
Genau.
Und da hattet ihr drei Sampler auf der Bühne.
Ja, genau. Ich spiele Sampler, Frederik spielt Sampler und Janis Cabotta, der Bassist und spielt auch Sampler.
Genau. Neben euren normalen Instrumenten.
Neben quasi Schlagzeug, Bass und Gitarre und Gesang, genau, und Keys.
Genau. Aber wie, ich hatte das gerade schon eingeworfen als Frage, ich mach's aber nochmal. Ihr wollt das auch gar nicht unbedingt, also irgendwelche Möglichkeiten gäbe es ja, aber ich glaube, ihr seid auch offen in den Einflüssen.
Total. Also es gibt natürlich dann, es gibt sehr viele gemeinsame Einflüsse, wo wir uns irgendwie total einigen können und dann gibt's natürlich auch wieder totale Differenzen und ich finde es irgendwie total spannend zu merken in diesem Projekt oder das ist so das Erfüllende auch daran, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, es ist stilistisch sehr, sehr, sehr offen oder es kann halt alles passieren. Dadurch, dass dann Frederik zum Beispiel was ganz anderes im Moment hört als ich und das kommt dann so ins Songwriting rein und irgendwie ist das wie so ein Spielplatz, wo man alles machen kann. Es gibt irgendwie keine, zumindest in meiner Wahrnehmung, keine Genrebegrenzung. Obwohl es natürlich schon irgendwie in so einer Ecke ist, aber für uns gefühlt kann es alles sein.
Ist das dann auch, ich sag mal, du hast ja eben Schlagzeug an der HFMT, Jazz-Schlagzeug.
Genau.
Gelernt, etwas, was ja auch immer wieder zwischen Komposition und Improvisation, also Jam, sozusagen auch hin und her springen kann, sage ich mal. Ist das hier Anti-Jam-Musik? Also gibt es die Musik im Jam überhaupt?
Also die Songs entstehen durch Jams. Also es gibt eigentlich fast gar keine Idee auf dem Album, die von jemandem alleine entstanden ist, sondern es ist immer zu zweit und viel zusammenspielen in viel halt Schlagzeug, Gitarre, aber auch dann wieder andere, dass man irgendwie einen Drumloop laufen lässt und ich spiele Keys oder Frederik spielt Keys oder Sampler und sowas. Deswegen ist eigentlich im Kern totale Jam-Musik und wird dann irgendwie viel am Computer zusammengeschnibbelt und zu so Songstrukturen gebracht. Also dann live soll es eigentlich gar nicht mehr so jammy sein. Oder es gibt so paar kleine Spots, wo es Jamie sein kann, aber die Entstehung ist total Jamie, ja.
Und dann wird dran rumgeschnitten, wie, ja, an, wie beim Friseur, sag ich mal.
Sehr
und dann
viel, wird rum, ja, genau. Es war auf jeden Fall das Ziel, dass man Cuts hört und dass es irgendwie Bandsound gibt, aber gleichzeitig auch nicht und gleichzeitig auch totale Collage.
Ihr habt dann auch noch mit einem Produzenten-Mixer zusammengearbeitet, genau, mit Olaf Opal.
Genau, ja. Das war auch auf jeden Fall sehr hilfreich, weil bei so einem Prozess verliert man sich, glaube ich, sehr schnell in seinen eigenen Ideen oder geht vielleicht viel zu tief in eine Ecke und dann war es total erfrischend von jemandem von außen irgendwie so klare Ansagen manchmal zu bekommen, ey, das funktioniert nicht, das funktioniert und gleichzeitig hatten wir totales Vertrauen, weil wir uns so ein paar Mal mit ihm getroffen haben und so ein bisschen einfach so Referenzen und Musik gezeigt haben und da war irgendwie total klar, dass man irgendwie auf derselben Wellenlänge ist. Deswegen war es total gut, irgendwie das Mixing und aber auch so diese Produktion an jemanden von außen abzugeben. Das war auf jeden Fall hilfreich und hat, glaube ich, vieles auch klarer gemacht.
Glaubst du, das ist generell so ein Ding, gerade mit jungen Bands oder so? Ihr seid ja auch noch eine vergleichsweise junge Band, dass man versucht, erstmal seinen eigenen Sound zu finden und deswegen so am Anfang irgendwie nicht weiterkommt und so und dass man sich nicht traut, jemanden dazu zu holen?
Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, vielleicht hat man schon so ein bisschen dieses, das ist meine Musik, ich will die schützen.
Ja, genau.
Das. Ja, das ist vielleicht auf jeden Fall auch da, aber zumindest ich habe dann auch total gelernt, weil ich glaube, ich hatte auf jeden Fall diesen Instinkt, bevor wir da ihn gefragt haben, vielleicht eher nicht, wir sollten das selber machen, das ist doch unser Ding und so, aber das war auf jeden Fall total gut zu lernen, dass das auch sehr, sehr produktiv sein kann, jemanden, dem man vertraut, der aber jetzt nicht in der Band mitspielt, da so reinzulassen und mitentscheiden zu lassen.
Ja, das ist ein ganz, ganz kompliziertes Ding. Ich kenne das auch aus Gesprächen mit Bands, wo man sagt, so, ja, an der Stelle müsstet ihr das und das mit der Stimme machen, so, ne? Dann wird's richtig gut. Oder mit Freundinnen und Freundinnen, die einen ansprechen, so, hey, guck mal hier, das sind Demos, die ich gerade aufgenommen habe. Und man sagt, man möchte eben nicht die Person sein, die sagt, hey, total super, super, dass du Musik machst.
Ja.
Weil natürlich ist es super, dass die andere Person Musik macht, aber das hilft ja nichts, wenn man dann komplett kritiklos ist, ne? Deswegen sagt man dann so, ja, das funktioniert nicht, der Song so, macht die Stelle doch einfach lang und lass einfach diesen komischen zweiten Refrain weg, ne? Und dann ist das irgendwie was Besonderes. Weil die Frage ist ja eh immer, wie kriegt man was Besonderes raus, ne? Und zum Beispiel eure Platte, und deswegen habe ich die ja auch in meiner Kolumne bei Kaputt sehr gelobt, ist, dass sie an sehr, sehr vielen Stellen was sehr Besonderes macht, glaube ich. Oder so nehme ich es auf jeden Fall wahr, dass sie nämlich eben nicht da verharrt und deswegen ja auch schon die Bands, die wir gerade gehört haben als Referenz oder was heißt Referenz, vielleicht als Kosmos, in dem das auch diese, also eure Platte entstanden ist. Nehmen wir doch nochmal eine Referenz mit rein und dann reden wir weiter. Und das wäre in dem Fall wieder eine Platte von dir, nämlich von Sam Gandel und Antonia Citrinovic. Und das ist Clouds in Me auf der Platte Live a Little, die gerade erst erschienen ist auch. Clouds in the sky. Du bist auch schon so ein Popper, ne? Also, das hat man ja schon bei Cindy Lee gehört und jetzt auch hier, ne? So schöne Popsongs.
Findest du das schönes Popsongs?
Ja.
Ja?
Ja, also so berührend, irgendwas Melancholisches drin oder so. Und das Lustige ist, dass sehr häufig alles drumherum total brachial ist und noisy, wie du ja auch eben schon bei Cindy Lee meintest. Das ist, geht manchmal komplett im Noise unter.
Ja.
Und auch Sam Gandel auf der Platte hier mit Antonia Citrinovic macht auch manchmal Sounds, die eben nicht so eingängig sind. Was ja eh so ein Sam Gandel-Ding ist.
Ja.
Deswegen wollte ich den jetzt mit reinnehmen. Der ist ja in gewisser Weise, also wer den nicht kennt, muss man kurz sagen, Sam Gendel lebt in L.A.
Ich glaube schon, ja.
Und hat in den letzten 2-3 Jahren so extrem viel Furore gesorgt, was daran liegt, dass er eigentlich als Jazzer meines Erachtens gerade versucht, Jazz zu zerstören. Also er hat so ein ganz komisches Projekt eigentlich am Start. Seine erste, er ist auf Major, er ist auf Nonesuch Records, das ist, gehört zu Warner Music, also einem der drei großen. Und er hat 2019 eine Platte rausgebracht, Satin Doll. Und genau, die Jazzkenner haben es schon erkannt, Satin Doll, natürlich der große Standard. Und Sam Gendel spielt auf dieser Platte nur Standards, aber auf die weird möglichste Art, total verzogen, so flüssig. Mhm. Ich nannte das mal in der Review und nenne es auch hier wieder Purple Notes, also in Anlehnung an so Blue Notes, die ja den Blues geprägt haben, die zum Beispiel entstehen, wenn man auf einer Gitarre den Finger sozusagen runterzieht und dann halt die Länge der Gitarrenseite verändert und dadurch ein Ton entsteht, der nicht da ist sozusagen, mhm, oder der sich verändert hat. Und bei Purple Notes ist es natürlich eigentlich durch digitale Effekte oder sowas, dass man immer so klingt, als wäre man off oder man ist sogar off. Mhm. Ne? Wie genau das entsteht, müsste man an einer anderen Stelle mal kurz erklären. Aber hier ist es auf jeden Fall so, da kommt jemand aus dem Jazz, ist Saxophonist, und macht dann alles so seltsam wie möglich und landet dann halt bei so einer Platte wie der hier, wo er auch die Gitarre, glaube ich, spielt.
Genau. Ich glaube, es ist auch alles First Takes. Also ich glaube, da ist nichts overgedubbt oder es sind auch keine komponierten Stücke, sondern es ist alles, glaube ich, ich habe ein Interview darüber gelesen, in einer Stunde entstanden, quasi aus einer Impro mit irgendwie wahrscheinlich der Vorgabe oder mit dem Ziel, so songartige Kompositionen zu machen, aber es ist, glaube, da ist nichts beschönigt. Also man hört auch immer mal wieder so Verspieler oder man, es hat vielleicht manchmal sogar, könnte man böse sagen, Längen, dadurch, dass es halt jetzt keine fertigen Kompositionen sind, aber gerade das finde ich eigentlich total interessant. Und den Zusatz, dass diese Stimme halt total, wieder auch total entrückt wirkt, und habe ich dann auch beim ersten Hören wusste ich es nicht und habe mich gefragt, was ist das für ein Effekt? Und dann halt gelesen, dass es halt irgendwie die kleine Schwester von seiner Lebensgefährtin ist, die irgendwie 12 ist. Und das allein dieses Konzept fand ich irgendwie total gut und frisch.
Ich war auch total verwirrt, weil ich dachte, ja, ich kenne mich auch ein bisschen aus in der Musik, aber Antonia Citrinovic hatte ich noch nie gehört.
Ja.
So, dann habe ich gesucht und dann findet man es halt nicht.
Ja.
So, deswegen ist das für mich hier ja gerade auch eine Neuigkeit, weil ich es nämlich nicht gelesen hatte im Vorhinein. Aber genau, das sind so diese neuen Konzepte und das meine ich damit, dass er so ein bisschen so ein ikonoklastisches Motiv eigentlich bei ihm hat, ne? Dass er versucht so eben nicht das zu spielen, ne? Also was ich angedeutet habe, spielt die Standards, aber super weird.
Mhm.
Und zwar nicht irgendwie so, guck mal, was ich kann, sondern eigentlich fast das Gegenteil, nämlich guck mal, was ich nicht kann.
Mhm.
Dann hat er die Platte danach, nachdem er groß gelobt worden ist, alles total abgefahren, drauf abgefahren sind. Ich glaube, in den USA hat er sogar eine Goldschallplatte oder sowas gemacht. Wobei ich gar nicht weiß, was es heutzutage bedeutet. Wahrscheinlich, dass man viel gestreamt worden ist. Und als nächstes macht er eine Platte, die heißt DRM. Und die ist benannt nach einem nach einer Drum Machine, die halt 5 Knöpfe besitzt. Nämlich Rumba-Modus, Salsa-Modus, Straight oder sowas. Mhm. Und das hat 5 Knöpfe und einen Drehschalter, hat er mir im Interview erzählt. Und genau, und macht dann alle Tracks nur mit dieser Drum-Machine und klingt auch total rough und aus der Hüfte geschossen. Und das war auch so ein Ding so.
Ich glaube auch Dada-Texte, also keine echten Lyrics. Er rappt drauf, genau, die ganze Zeit. Und das ist irgendwie alles ausgedachte Fantasiesprache.
Aber es ist total verlockend alles, ja, ne?
Total, also, es klingt total so direkt. Und auch wenn er so Saxophon spielt, also auf der Platte spielt er, so, also die wir gerade gehört haben, spielt er so ein bisschen. Und ich glaube, so wie er Saxophon spielt, kenne ich eher aus so anderen Projekten. So, ich spiele, glaube ich, bei Blake Mills viel und es ist immer so.
Vor allen Dingen auch mit Sam Wilkes.
Genau, da dieses Duo, was sie haben.
Genau, die heißen dann auch immer Songs for Bass und Klarinette, ja, genau, oder sowas.
Mhm. Er spielt auch bei Rai Kuda. Und ich glaube, hat noch ein paar wahrscheinlich.
Genau, das ist das Absurdeste, ja, eigentlich, dass er auf der anderen Seite so bei den ganz großen, ja, Bassleuten auch immer in der Produktion. Es gibt, glaube ich, auch die Geschichte, dass er sich manchmal tagelang oder wochenlang in so ein Tonstudio halt einschließt, mhm, und dann da abhängt, mhm, die ganze Zeit, und dann kommen irgendwelche im Rai Kuda oder sowas, mhm, kommen vorbei und dann spielt er da mit.
Ja, genau.
Und ich kann auch nur sagen, mit ihm ein Interview zu führen, ist auch eine ganz eigene Erfahrung. Kann man, glaube ich, zum Beispiel in der Stadtrevue kann man das nachlesen. Habe ich letztes Jahr das Interview eben zur DRM-Platte gemacht. Müsste auch online sein. Ich check das einfach mal aus. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, man wird da mit Text konfrontiert, den man nicht ganz auflösen kann. Aber das ist irgendwie auch geil, mhm, so, ne? Und warum ich deine Wahl so interessant finde, ist, wir haben ja eben schon gesagt, Jazz-Schlagzeug studiert und sowas. Und ich glaube, aus Gesprächen, die wir schon mal geführt haben, dass du auch eine Abgrenzungsbewegung gegenüber dem hast, was hier in, ich sag zumindest mal in Europa, als akademischer Jazz gespielt wird. Und
ja, man muss ja vorsichtig sein zu sagen, Abgrenzung, weil das ist ja auch, also ja, man, ich will da niemanden so in seine, auf die Füße treten, weil ich finde nur, dass zum Beispiel, was ich bei Sam Gendel zum Beispiel glaube, was er gefunden hat, ist halt so seine eigene Art. Ja, es ist schwierig zu sagen. Man ist halt, das ist halt alte Musik, sehr alte Musik, und man ist halt, ich zumindest bin damit ja nicht groß geworden in dem Sinne, dass ich, weiß ich nicht, mit 12 die Heroes gesehen habe, die man dann studiert. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass man irgendwie im Studium oder danach, wenn man das studiert, auch so eine Art eigene Sprache findet und so einen Bezug zu sich, zu seiner eigenen musikalischen Herkunft irgendwie herstellt. Und wenn das halt nicht, zumindest bei mir war das nicht so, dass man halt keinen, ich habe nie in einer Big Band gespielt, oder ich habe jetzt auch nie Bebop mit 12 gehört, sondern es ist vielleicht eher so eine Art Handwerk und so, aber das ist auch total interessant, aber oder das habe ich in den letzten Jahren so gemerkt, das ist einfach unehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Stücke in so einem Gestus schreiben würde. Das würde ich mir selber auch gar nicht anhören wollen, weil dann würde ich jemanden sehen, der eine Musik spielt, die unpersönlich ist. Und das braucht die Welt nicht. Mhm. Und ich glaube, bei Sam Gendel zum Beispiel, der hat so eine, hab so ein bisschen das Gefühl, der struggelt auch ganz schön mit seinem Instrument, warum er das spielt. Oder zumindest habe ich das mal, glaube ich, so gehört. Aber er hat irgendwie so einen eigenen Weg gefunden, das zu in irgendeine Art zu bringen, die total persönlich ist. Also ich, wenn ich ihn höre, denke ich nicht in Genres. Ich denke auch nicht, oh, er ist virtuos am Instrument, obwohl er das wahrscheinlich ist. Sondern es ist so,
genau, man weiß es gar nicht, ob genau, das ist.
Genau, und das ist so toll, dass man darüber auch gar nicht drüber nachdenkt. Weil es ist, er hat so seinen eigenen Kosmos erschaffen und es ist total persönliche Musik, und die hat natürlich total viele so Referenzen in vielleicht Jazz aus den 60ern, oder er muss das auf jeden Fall irgendwie alles gecheckt haben, sonst würde er nicht so spielen, aber es ist jetzt auch keine so historische Aufführungspraxis und er spielt Musik von damals, sondern er hat irgendwie so seine eigene, einen Kosmos erschaffen, und ich finde, das ist irgendwie total inspirierend zu sehen, dass das geht.
Mhm. Ja, die Abgrenzung, das war jetzt eine Setzung von mir, mhm, oder eine Vermutung von mir. Was man aber, glaube ich, schon festhalten kann, ist, dass du ganz genau hinguckst, was du spielst, wie du spielst, in welchen Konstellationen, mhm, du sozusagen auftrittst.
Ja, aber das kommt immer mehr, dass es mir das immer bewusster wurde. Ich glaube, während des Studiums gar nicht so sehr, weil man dann auch total umgeben ist mit so vielen Leuten, die das Gleiche machen, und man, vielleicht übernimmt man auch viel von anderen Leuten, und aber irgendwie so, wahrscheinlich auch durch Corona ist mir das einmal viel bewusster geworden, dass ja, zumindest wenn ich meine eigene Musik spiele, dass das muss irgendwie aus mir kommen, und das darf nicht Musik sein, die wie sagt man, die ich mir angelernt habe und die ich vielleicht gar nicht so, die halt unpersönlich ist, die nichts mit mir zu tun hat, weil es nicht meine musikalische Herkunft und Geschichte ist, sondern ich kann das nehmen und mir gefällt das auch und ich höre das auch gerne und kann das so als Einfluss nehmen, aber das darf nicht das Einzige sein und es darf auch nicht so klingen wie etwas, was ich nicht bin.
Hm. Was du auf jeden Fall bist, ist der Drummer der Band Ian Philipp Trio, dem Trio, das nach dir benannt ist. Da hast du 2019, glaube ich, auch die Platte rausgebracht. Und von der Platte hören wir das Titelstück Fake Folks, und zwar jetzt. Da ist jemand Jesser und macht eine Country-Platte. Ist nicht ganz Country, irgendwo zwischen, wie du ja selbst sagst, Folk und Country, könnte man aber, da ist es eigentlich irgendwie auch schon zu verorten. Irgendwie auch nicht.
Ja, schwer zu sagen, was das ist.
Ja, was ich lustig fand, ist, dass hier Odilo Klausnitzer vom Deutschlandfunk ja gesagt hat, man merkt dieser Platte auf jeden Fall nicht an, dass sie von einem Drummer ist.
Mhm.
Das ist dein Debüt?
Ja.
Und was hast du dir dabei gedacht?
Also es kam, glaube ich, so ein bisschen so der Wunsch im Studium, dass ich irgendwie eigene Songs schreiben wollte oder eigene Stücke. Und ich hatte auf jeden Fall so eine, also ich habe früher super so viel so Folk-Musik gehört und auch zu der Zeit. Und da war irgendwie so der, ich weiß nicht, ist auch sehr viel so Bill Frisell, dieses Trio von ihm mit Kenny Wallace, und das war irgendwie so während des Studiums so ein großer Einfluss. Und irgendwie kam so der Wunsch, halt eine eigene Platte zu machen. Ich würde gar nicht sagen, dass ich mir da viel bei gedacht habe, sondern das war einfach irgendwie, das kam so von alleine. Und diese Stücke kamen auch irgendwie so. Es ist jetzt nicht großes Konzept oder so, sondern es kam einfach so und es war irgendwie so der einzige Weg damals, eigene Stücke zu schreiben, die so vielleicht noch so ein bisschen jazzy sind oder mit Jazz zu tun haben, aber gleichzeitig auch irgendwie was mit mir zu tun haben, und so, ich glaube, das ist so das Ergebnis daraus.
Genau, das auf so eine ganz verstellte Art und Weise eigentlich noch Jazz, ne?
Ja.
Du hast ja aber auch zwei Leute an Bord geholt, eben Tobias Hoffmann und David Helm.
Genau.
Bei David Helm, der hat ja auch hier schon häufiger gespielt, ist es ja auch total offensichtlich, dass der auch ein Projekt am Start hat, sag ich mal, wo er alles ausprobiert.
Ja.
Grenzen austestet von dem, was man bei einem Jazzkonzert überhaupt noch machen kann.
Ja.
Ich glaube, er hatte hier so einen legendären Auftritt, wo er auch ins Mikro gesungen hat.
Ja, er hat auf jeden Fall seinen also wir haben jetzt, es kommt glaube ich am Freitag.
Hast du da mitgespielt auch hier im King Georg?
Hier nicht, nee, wir haben, Meinst du dieses Headless Society?
Ja, kann
genau, da, woanders habe ich da mal mitgespielt. Ja. Aber ja, mit David spiele ich schon ewig zusammen und haben jetzt auch seine Platte zusammen gemacht. Da kommt irgendwie die erste Single am Freitag raus und ja, es war irgendwie klar, dass er da mitspielen sollte, und genau, er hat auf jeden Fall auch so diese Liebe zu so Songs, aber auch zu outer, freakiger, auf jeden Fall so neusigerer Musik. Das hat irgendwie total gut gepasst, an ihn zu fragen. Aber und er ist halt ein super toller Improvisator und Bassist.
Du hattest gerade schon von Bill Frisell geredet. Hm? Natürlich ist hier der Zusammenhang so offensichtlich,
ja,
und man hätte das auch sehen können. Genau, Frisell ist ja eben kein Drummer, sondern Gitarrenvirtuose, sage ich mal. Hat mit dann eben vor allen Dingen mit John Zorn zusammen halt sehr viel gemacht, immer wieder was gemacht und auch eben solche Projekte angestoßen, die halt die halt eben so Auflösungen auch gemacht haben. Mhm. Was ist Jazz noch oder sowas? Es gibt da diese, ist das John Zorn Trio-Platte zum Beispiel, wo die ganze Zeit so Rockmusik spielen und sowas, ne? Und Frizzell hat ja alles ausprobiert, Rock, ja doch Rock kann man es nennen, Jazz, Improv, dann aber auch wieder komponiert, Funk, neue Musik und eben Folk, Country, Amerikaner, ganz klar. So, hier sind ja auch so Nashville-Bezüge ja auch zum Beispiel zu hören, ganz eindeutig. Da du das aber von deinem Sessel, von deinem Hocker aus gestartet hast und dann eben auch andirigiert hast, sage ich mal, oder eben auch vielleicht nicht dirigiert hast, du hast das so vorgeschlagen und ihr habt angefangen zu spielen oder hattest du auch...
Ich hatte halt total, ich glaube es fing an, dass ich total Lust hatte mit Tobi zu spielen, weil ich also den Sound und wie er spielt total toll fand und immer noch finde natürlich und es war irgendwie dann, das muss man viel drüber nachdenken, ich weiß gar nicht, es war glaube ich gar nicht so viel dabei gedacht, sondern es war einfach, ich wollte Stücke schreiben und hatte die beiden im Kopf und das kam so dabei raus, es ist schwer zu sagen, es ist natürlich irgendwie, habe ich jetzt auch nicht super viel mit Country oder so am Hut, es ist eher so, es ist ja dann auch nicht Country, weil ich das auch gar nicht so kann und wahrscheinlich die ganzen Insider-Tricks davon nicht, von der Musik nicht kenne und kann. Und vielleicht ist das so eine weirde, oder so erkläre ich mir, das ist so eine weirde, weirde Sicht auf diese Art Musik von meiner Seite aus. So also eine Art Adaption fast. Mhm.
Und gleichzeitig ist es ja total offensichtlich.
Ja.
So on the nose richtig schon, ne? Warum ich diese Drummer-Frage gestellt habe, ist, das ist ja eine Musik, das, was ich eben meinte und das, was Odilo Klausnitzer ja auch meint, so, ne, man hört nicht, dass sie von einem Drummer ist, weil was hier ja ganz klar ist, ist auf der Drum-Seite so Zurückhaltung als Prinzip. Du bist ja, kannst ja sozusagen auch nur zurückhaltend innerhalb dieser Musik sein.
Ja.
Hat sich das gereizt, eben das Einfühlungsvermögen sozusagen und die Beherrschung die ganze Zeit zu haben?
Ich glaube, es kam so, ich liebe halt so Songs irgendwie so, das war irgendwie klar und ich glaube, zu der Zeit wurde mir das auch immer klarer, dass ich einfach eine totale Abneigung gegen Musik habe, die so Virtuosität als Hauptziel hat. Vielleicht war das so eine Art Rebellion ist, aber auf jeden Fall, dass ich da so das genau anders machen wollte, dass ich halt, da soll nichts virtuos erscheinen, weil dasselbe dann auch mit so jazzigeren Platten oder die Art Standards zu spielen, dass mir das irgendwie immer mehr klarer wurde, dass ich das nicht so mag, wenn so Standards gespielt werden und es geht eigentlich darum, virtuos über diese Form abzunudeln, sondern eher, dass ich das total mag, wenn das irgendwie so als, wie so als Liebe zum Song, zu diesem alten Song gespielt wird und total, total simpel und als Songform und nicht als so Startbrett, um quasi die eigene Virtuosität da abzufeiern.
Ja, also beim Saxophon der Klassiker mit Giant Steps. Dass immer alle Giant Steps zeigen, um zu zeigen, dass sie es halt spielen können.
Ja, oder nur sogar noch die ganz, also wirklich so die Standard Broadway Musical kitschigen, aber total schönen Songs. Und da gibt's irgendwie, es gibt halt eine total schöne, für mich persönlich total schöne Art, die zu spielen. Und dass es auch für mich Sinn machen würde, die zu spielen, indem man das halt so, dass man irgendwie zeigt, dass man diese Songs total toll findet. Und es gibt aber auch die Art, dass man vielleicht den Song gar nicht kennt und das Thema mal von irgendjemand anderem gehört hat und das halt dann so abzockt und ja, so ein bisschen jammy diese Standards spielt. Und genau, ich glaube, einfach in dieser Phase, wo ich diese Songs geschrieben habe, wurde mir das vielleicht persönlich auch total klar, dass ich nicht der Typ bin, der so virtuose Musik toll findet und das auch nicht machen möchte.
Virtuos ist die nächste Platte auch nicht. Die ist in gewisser Weise, sage ich auch einfach mal, eine Zumutung. Spirit of the Beehive. Die Platte ist letztes Jahr rausgekommen, heißt Entertainment Death. Und wir hören jetzt Wrong Circle davon, auch eine Wahl von Jan. Genau, das Stück jetzt hier, Wrong Circle, ist gar nicht so eine Zumutung, aber als Platte ist es schon schwerer verdaulich, sage ich mal. Also selbst wenn man geschult ist, neues Durcheinander und so zu hören. Spirit of the Beehive sind eine Band aus Philadelphia, die sich in den letzten Jahren extremst einen Namen dadurch gemacht hat, dass sie ihre Songs, wie soll ich sagen, einfach zuschütten mit Ideen, Referenzen sind genremäßig auch gar nicht einzugrenzen. Und du hörst permanent nur Verfremdungen, Samples, Eingespieltes oder auch nicht, Krach. Und dann Knack, klatscht es und dann bist du irgendwie in so einem ganz normalen so Softpunk-Sound oder so einem Psychedelic-Sound. Also klingt dann wie eine Band der letzten 10 Jahre halt. Mhm. So, ist das auch in Bezug zu Infant Finches zum Beispiel?
Auf jeden Fall. Die Band hat mir auch Frederik gezeigt. Und was ich an denen so toll finde, zum einen, dass ich das Gefühl habe, die haben halt keine Genregrenzen, die können alles machen. Also, die haben sich auch wieder so ein Universum gebaut und wenn da jetzt irgendwie ein harter Rap-Song auf der Platte wäre, würde alles Sinn machen. Und das finde ich irgendwie total inspirierend, sich so irgendwie so eine musikalische Welt zu bauen, wo einfach irgendwie gefühlt alles möglich ist. Und was ich auch toll finde, ist, dass die so eine Qualität haben, dass es gibt nicht so richtige Songstrukturen, es ist so sehr collagig und dadurch gibt's so Momente, wo man immer wieder zurückspülen will. Zum Beispiel in dem Song, das sind so 4 Sekunden, die mich einfach so abholen, sag ich mal, mitnehmen und das macht so toll zum Hören, dass man irgendwie diesen einen Song immer wieder hören will, weil es da diese 4 Sekunden gibt, die einen so mitnehmen und die kommen halt aber nur an dieser einen Stelle für 4 Sekunden und es gibt nicht so eine wiederkehrende Refrain, Strophenstruktur, sondern das ist, passiert die ganze Zeit was Neues und
gibt jetzt nicht die klassische Hook.
Überhaupt nicht.
Die bauen eigentlich genau gegenteilig zu dem, was Spotify von einem verlangt. Ja, Spotify will ja nach 10 Sekunden die Hooks, damit die Leute alle die ersten 10 Sekunden hören und dann direkt schon im Track drin sind. Und die verpacken immer mal wieder irgendwas
total Catchiges, aber halt nur für 5 Sekunden und dann
auch in die Mitte oder so ans hintere Drittel.
Ja.
Was hier, finde ich, schon auch relativ eindeutig ist, ist so oder vielleicht ist gar nicht so eindeutig, aber ich habe sehr, sehr häufig das Gefühl, dass die zwar nicht jammen, weil das kann man nicht jammen oder sehr, sehr, also nee, eigentlich kann man das sowas nicht jammen und trotzdem klingen viele Tracks wie so rausgeschnitten, so, ne? So, ich habe was gemacht und das ist eigentlich 20 Minuten lang.
Aber hier sind 10 Sekunden davon.
So. Ja, genau, und ich schneide das hier mal rein. Ich finde, das hat auch irgendwie so eine Punk-Haltung, so, ne?
Ich finde, es ist auch, hat auch Humor irgendwie auf eine Art. Ich finde, also und irgendwie das Tolle ist, man kann sich dann in der Musik halt alles erlauben. Man kann halt den übelsten Kitsch mal so reinschneiden und dann halt gibt's wieder so super shoegazige Stellen und ist so ein riesen Mischmasch an Musik und Referenzen, aber ist irgendwie total toll. Braucht auf jeden Fall auch ein paar Runden zu hören, bis man da so vielleicht so reinsteigt.
Und man hat halt nicht nur ein Spirit of the Beehive, sondern ich finde auch die ganze Zeit so ein Spirit of Free Jazz auch da drin, ne? Also als hätte man so, hey, man, wir können uns hier alles erlauben, dann machen wir es auch, ne? Manchmal spielen Sachen komplett unter, also.
Ja, das finde ich irgendwie das, irgendwie so das Innovative daran, weil es gibt ja so wahnsinnig viele Indie-Bands. Ich sag jetzt auch mal, das ist Indie-Band-Musik, aber ich finde, oft ist es dann halt wieder so, auch eigentlich was total so Retro-mäßiges. Es gibt eine Band und die spielt Musik, die klingt wie eine Band aus den 90ern, wie eine Band davon. Und bei denen gibt's irgendwie so alles. Es ist wie so eine, manchmal denke ich mir so, es klingt wie eigentlich, als hätte man so drei YouTube-Tabs von verschiedenen Bands gleichzeitig laufen. Das ist so eine Matsche eigentlich auch.
Woran ich erinnert worden bin, und das ist eine Band, die wir die ganze Zeit noch nicht genannt haben, obwohl die, glaube ich, ja auch im Bezug zu eurer Platte sehr viel genannt worden ist, und das ist auch relativ nachvollziehbar und sehr passend, ist natürlich Animal Collective. Ja. Und ich habe hier ein Zitat aus der Testcard, und da im Interview sagten sie damals, aber meiner Meinung, die Testcard zitiert die Band, aber dann tritt trotzdem eine Ich-Person auf, also von daher nehmen wir das einfach mal hin. Also meiner Meinung nach bewegt sich unser Songwriting eher auf Wegen, die gar nicht Rock sind. Uns interessieren Formen und Sounds mehr als Strophe und Refrain. Das hört man hier bei Spirits of the Beehive, das hört man auch bei Infant Finches.
Auf jeden Fall, also ich glaube, Animal Collective ist auch ein großer Einfluss. Spirit of the Beehive, vielleicht, weil wir es erst vor kurzem entdeckt haben, irgendwie auf eine Art schon. Es war vielleicht auch sowas, wo wir dann gemerkt haben, aha, es gibt auch so Bands, die sowas machen gerade. Das war irgendwie haben wir so ein paar Entscheidungen, die machen, bei uns dann auch wieder erkannt. Und ja, ich glaube einfach dieses Collagenartige und diese Freiheit, dass diese Band irgendwie alles machen kann, ist irgendwie vielleicht so der große Einfluss davon.
Aber genau, bei euch gibt's aber auch den, also ich würde behaupten, bei Infant Finches hast du sehr häufig diesen Punkt, wo du sagst, da haben die sich in eine gewisse Sound-Idee verliebt. Viel mehr als irgendwie den stringenten Song zu schreiben. Gleichzeitig schafft es natürlich auch total geile Songs zu schreiben. So, ne, die ganze Platte funktioniert ja total gut mit den Songs. Und wie sie aufgebaut sind. Da sind wir bei der Grundfrage sozusagen. Wie ist da dieses Ausloten immer wieder aus irgendwas Geiles, ich benutze jetzt mal das Wort, einen geilen Sound und einen funktionierenden Song ineinander zu packen? Wie funktioniert da Experiment und Pop? Also wie entscheidet ihr zum Beispiel, was kommt rein, was kommt nicht rein, und das können wir nicht machen oder sowas? Also kannst du uns da kurz einführen in den
Arbeitsprozess?
Ja.
Ja, also es ist auf jeden Fall bei der Platte zumindest so gewesen, dass eigentlich immer die Instrumentals oder zumindest die Teile vorher standen und der Gesang der letzte Bonus sind, der da drauf kommt und vielleicht die Teile verbindet, aber eigentlich wir haben sogar das meiste aufgenommen, ohne zu wissen, wie lang das jetzt sein soll und ob da jetzt Gesang drüber kommt oder nicht. Wir hatten schon so Ideen, aber eigentlich wurden erstmal Instrumentals und wahrscheinlich schon, wie du gesagt hast, so aus der Liebe zum Klang der einzelnen Parts, weil wir das so toll fanden. Und vielleicht, ich glaube, bei uns hat eigentlich so jeder Part oder so eine ganz eindeutige Referenz zu irgendwas, oder wir verbinden das mit der Musik und das und das. Und vielleicht ist dann so der Gesang das Letzte, was das dann zu einer Art Song zusammenführt. Aber dadurch natürlich ist es jetzt auch keine Musik, wo es darum geht, eine Geschichte von vorne bis hinten zu erzählen, sondern es ist eher so was Unterstützendes oder Gleichberechtigtes zu der Musik, was vielleicht so ein bisschen die Stimmung einfängt oder auch so unterstützen soll. Und vielleicht da auch wieder so ein bisschen dasselbe, dass es kryptisch ist und vielleicht eher so gedacht, dass die Lyrics vielleicht auch für jeden was anderes bedeuten können und wir jetzt nicht irgendwie jemandem, dem Hörer, der Hörerin so eine Geschichte von uns so vorklatschen wollen, sondern es ist eher so, man soll das ja entdecken können.
Ja, ich komme da unter anderem auf die Frage dann auch mit der, wir hatten eben schon darüber geredet, dass es überall Stimmen gibt eigentlich. Das nächste Stück ist auch sehr Stimmen, ja, nicht gewaltig, aber sehr präsent in der Stimme. Und genau, ich hätte jetzt Animal Collective nehmen können, ich hätte auch noch ein paar andere Bands nehmen können, wo ich gedacht habe, da könnte man gut anschließen. Ich wollte aber etwas, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, deswegen hatte ich mich jetzt für die Debütplatte der Band Coco Rosie entschieden. Und das ist hier La Maison de Mon Rêve. Und das Stück heißt By Your Side. Und neben der Geschichte, die zu der Platte gehört, ist das Stück auch total geil. I'll your clothes, I'll shine your shoes, I'll make your bed, and cook your food, I'll never cheat. Oh Mann, hatte ich vergessen, wie geil diese Platte ist. man muss kurz erzählen, Coco Rosie, das ist ein Schwesternpaar, Sierra und Bianca Cassidy. Die Geschichte zu der Platte ist auch total abgefahren. Der Vater hat die Familie verlassen, da waren die, glaube ich, 3 und 5 oder sowas. Danach ist die Familie auseinandergefallen. Jetzt muss ich kurz gucken, wer von den beiden, genau, Sierra kam dann mit 14 auf ein Internat und ist danach nach Paris ausgewandert und hat dort Musik studiert. Und Bianca hat dann eine Weltreise gemacht und hat gedacht, ich habe doch da eine Schwester, also die hatten irgendwie so lose Kontakt und ich habe doch da eine Schwester. Dann haben die sich getroffen und haben diese Platte aufgenommen. Direkt haben irgendwie total geklickt, irgendwie, also schon total abgefahren. Und seitdem sind die auch komplett untrennbar, glaube ich. Machen bis heute auch Musik und immer mal wieder. Hier interessant ist, die Platte ist noch überhaupt nicht politisch aufgeladen oder sowas. Das ist in späteren Werken, nehmen die viel stärker Bezug zu Theoretikerinnen wie Judith Butler, Donna Haraway und sowas. Werden gar nicht experimenteller im Ausdruck, aber auf jeden Fall in den Texten und in dem, was sie sagen und sowas. Hatten wir bei Cindy Lee eben Karen Carpenter, ist hier natürlich, das hört man auch, finde ich, dann in der Stimme, Billie Holiday, ein ganz, ganz krasser Bezugspunkt. Mhm. Hier, natürlich habe ich die ausgewählt, weil irgendwie die Stimme hat mich an das erinnert, was ihr macht. Die ist zwar hier präsenter und man hört viel mehr, aber gleichzeitig, wie sie in Hooks arbeitet und sowas. Und darauf wollte ich ja gerade zu sprechen kommen, die Stimme. Ich glaube, warum wir hier heute ganz viele Stimmen haben, ist relativ einfach. Man möchte gerne irgendwas erzählt bekommen, ohne dass man im Zweifel was erzählt bekommt. Aber irgendwas Verbindendes, irgendwas Kommunizierendes oder sowas. Mhm. Im Jazz hat man das ja ganz stark mit dem Saxophon sehr häufig, dass in der Frequenzlage einfach der menschlichen Stimme arbeitet. Mhm. Und immer wenn der Saxophon reinkommt, deswegen funktioniert es ja auch ganz, ganz gut da drin, scheiße zu klingen, Saxophon, also irgendwie gniedelig und nervig und sowas, ne? Dann redet einer einen einfach von der Seite ungefragt voll, wenn jetzt hier Kenny G oder sowas. Aber es ist ja schon immer, da redet jemand, da ist was in der Frequenzlage, ich möchte hinhören, das ist irgendwie, das catcht mich, ich möchte dazu eine Beziehung aufbauen. Und das ist hier ja ganz klar. Das ist ganz, ganz, hier bei Coco Rosie ganz, ganz roh, dissonant, schlecht aufgenommen eigentlich. Keine Ahnung, haben es wahrscheinlich mit so einem alten Kassettenrekorder so für Kinder aufgenommen. Also das klingt ja so ganz, ganz roh und trotzdem findet man es ja unfassbar fesselnd, finde ich. Wir hatten da ja gerade schon angefangen drüber zu reden. Glaubst du, dass das auch ein Ansatz ist, der bei euch, also ihr lasst die Stimme ja auch nicht weg. Ihr kommt ja immer wieder zur Stimme zurück.
Ja, es ist irgendwie steht gar nicht zur Debatte, dass es so instrumentell Musik wird, weil alle Musik, wie man jetzt irgendwie auch merkt, die wir hören, ist eigentlich mit Stimme. Und vielleicht spiegelt so die Musik dann so ein bisschen, die wir machen, so wieder, wie wir Musik hören. Das ist halt wahrscheinlich schon sehr viel um den Klang und um so die einzelnen Parts geht und die Stimme gehört halt dazu, aber ist jetzt auch nicht so, dass, ich glaube, es gibt Leute, die hören ganz anders Musik und hören so Songs, weil sie den Text hören wollen. Aber bei mir zumindest ist das gar nicht so wirklich so. Aber ich brauche die Stimme schon als so, so dass zumindest so in Popmusik oder so in solcher Musik, die mir quasi so mich so durch den Song bringt.
Ja. Hier ist ja eben, und da sind wir auch bei dir sozusagen wieder, hier ist, höre ich ja ganz, ganz stark Billie Holiday raus, mhm, und ich weiß auch, dass die Billie Holiday Fans sind. Aber das ist ja nicht eins zu eins Billie Holiday, ja, weil es ja eben langweilig wäre, Strange Fruits zum tausendsten Mal zu erzählen. Mhm. So, die erzählen ihre eigenen Strange Fruits. Es gibt ja auch auf der Platte auf Jesus Loves Me, da wird Sierra Cassidy dann sehr, sehr explizit, benutzt auch Worte, die man heute eher nicht mehr benutzt, mhm, aber um was auszudrücken, so, ne, was auch zu Billie Holiday gepasst hätte. Kommen wir nochmal zu der Frage mit der Avantgarde und sowas, ne, mhm, weil das ist jetzt eine Platte von 2004, da warst du 10, die kanntest du die vorher?
So ein bisschen so ganz verschwommen mal so gezeigt bekommen, aber auch nur so ein paar Songs.
Mhm. Ich meinte ja eben schon, ich hätte Animal Collective, ja, auswählen können. Ich habe Battles ausgewählt für meine Stücke. Ich hätte auch The Rapture auswählen können. Ich hätte auch Anoni mit ihrem Vorgängerprojekt Anthony and the Johnsons sozusagen wählen können. Und das habe ich bei eurer Platte die ganze Zeit gedacht, lustigerweise, als ich das erste Mal gehört habe. Gab es 10 Jahre Stillstand und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo wir eigentlich Mitte der 2000er waren, was du ja sozusagen auch nur aus der Retrospektive jetzt, mhm, nachempfinden kannst, ne? Wo es möglich ist, Popmusik, die aufs Radio lugt, die auch im Radio gespielt werden kann, eure Platte wird ja im Radio gespielt und nicht nur von Klaus Vier, der sich ja extremst lobend darüber geäußert hat. Ist es wieder möglich, eigentlich mit experimentelleren, avantgardistischeren Formen ins Radio zu kommen, nachdem man 10 Jahre totgespielt worden ist von halt irgendwie EDM-Scheiß?
Mhm. Wäre auf jeden Fall toll, wenn das so wäre. Ich weiß es nicht, aber ich habe so ein bisschen, ich weiß nicht, es gab, glaube ich, so, jetzt ist es natürlich so sehr verallgemeinert, aber es gab, glaube ich, schon so eine, wie so eine Art Retro-Welle in so, in dieser ganzen Indie-Pop, alternative Popmusik.
Total, also Simon Reynolds hat ja Retromania auch ausgerufen, mhm, er hat gesagt, es gibt keine neuen Formen mehr.
Ja, es dann gab, also eigentlich, oder es ist immer noch so, aber es, man hat, das was ich vorhin schon meinte, man, es gibt sehr, sehr viele Bands, wo man direkt die Referenz, aber halt nur die eine Referenz, so, da, wo man dran denken muss. Also irgendwie, eigentlich bei fast aller Musik ist das so. Und dann gibt's halt irgendwie, aber man muss es schon entdecken, aber ich glaube schon, dass es so langsam wieder kommt, dass mehr verwurstet wird. Also es wird natürlich immer noch total, also das ist immer so, dass irgendwas irgendwie eine Referenz oder mehrere Referenzen verwurstet wird, aber ich habe so das Gefühl, es wird wieder vielleicht so wilder oder vielfältiger. Das, oder es wird mehr, es ist, wird nicht einfach ein Stil kopiert, sondern es gibt so eine Art Collage an ganz vielen weirden Sachen und dadurch entsteht hoffentlich oder wahrscheinlich sehr viel wieder so ein bisschen frischer Klingendes.
Genau, das glaube ich nämlich auch. Also so gut man zum Beispiel eine Band wie vielleicht Tame Impala
fand. Ja, da muss ich jetzt auch gerade danken.
Dass genau, war immer ganz klar, ja, welche Bezugsräume, ja, die haben. Halt, ja, Hard Rock und irgendwie Psychedelic und daraus, ja, haben die ihren komischen Big Fuzz, mhm, Sound gemacht. So, ne? Das war immer ganz klar und nur ein bisschen Stoner Rock, sage, ja, ich mal, so ein bisschen drin. Aber irgendwie so eine komische Melange da draus, mhm, und dann passt das schon so, ne?
Dann gab es sehr, sehr viel so Mac DeMarco-Kopien, irgendwie so ein bisschen, so dieses selbst-recorded.
Genau, was ich so Soft Punk, ja, nannte, aus, mhm, irgendwelchen Gründen. Mac DeMarco hat es ja auch Jizz Jazz genannt, mhm, wo er sich gar nicht bewusst war, wie gut dieser Name ist. Er hat ja gewählt, also man muss kurz erklären, Mac DeMarco, kanadischer Songwriter, ja, der mittlerweile in New York seit langem lebt, hat ist relativ schnell durchgestartet mit so einem so jugendliche Devianz, jungen Humor Sache und so, mhm, und gleichzeitig waren die Stücke unglaublich gute Songs auch, ja, und hat dann eben diesen Jizz-Jazz, weil ist witzig, weil Jizz heißt im amerikanischen Sprachgebrauch halt das männliche Ejakulat, Lustigerweise, wer das berühmte Jazzbuch von Behrens kennt, weiß, dass Jizz tatsächlich der Vorgänger von Jazz ist, weil Jism aus dem Jiddischen halt Durcheinander heißt. Mhm. Dafür muss man da aber reingucken. Das hat er wahrscheinlich auch gar nicht gedacht, aber lustig ist, dass es bei ihm auch schon Durcheinander war. Aber ja, auch da waren die Bezüge zu nicht Leonard Cohen, aber also zu Nick Drake, John Lennon irgendwie auch immer total offensichtlich. Und jetzt kommen wir zu diesen Sachen, die neuartig klingen, progressiv klingen und sowas, ne? Du hattest ja selbst mit Dirty Projectors was aus den Nullerjahren. Vielleicht befinden wir uns ja in einem Revival, aber ich finde dann eigentlich in einem sehr guten Revival, nämlich, dass sich auf eine Phase bezieht, die nicht abgeschlossen war, sondern halt immer sehr offen in ihren Formen oder sowas war. Mhm. Deswegen Animal Collective, Coco Rosie, ich hätte ganz, ganz viel wählen können, so, ne? Mhm. Ist das eine Musik, und das klingt jetzt lustig für jemanden, der in den 80ern geboren ist, die du gerade auch für dich entdeckst, so die Nullerjahre?
Vielleicht so ein bisschen, kann man vielleicht schon sagen. Vielleicht aber auch, dass man dann manchmal so vielleicht so merkt, dass es jetzt wieder so Musik gibt, die sich quasi auf Musik aus den Nullerjahren so bezieht, dass das jetzt so die Retro-Sache ist. So
ja, ein bisschen. Ja, genau.
Weil ich hatte das irgendwie so vor kurzem, dass ich so zum ersten Mal so auf Arlo Parks gestoßen bin und dann irgendwie gedacht habe, ach krass, das ist ja wie Amy Winehouse.
Ja, ja.
Und dann ist das jetzt so vielleicht so wirklich so, dass jetzt gerade so was aus so den Nullerjahren kommt, schon vielleicht, weil die Leute, die damals irgendwie halt 10, 12 waren und das gehört haben, jetzt halt so Mitte 20 sind und irgendwie so bekannt werden und dass das deren Referenzen sind. Halt nicht mehr Musik aus den 90ern, nicht Musik aus den 80ern, sondern halt die Musik, mit denen die aufgewachsen
genau,
sind.
Genau, genau. Die aber in eine Phase fällt, wo Popmusik sich sehr, sehr aufregend angefühlt hat. Und das glaube ich nicht nur, weil ich jung war, sondern weil es einfach so war. Ich weiß noch, als ich das erste Mal The Rapture, die Platte gehört habe und ich gedacht habe, okay, die ist super krachig und wie geil ist das und die geht irgendwie so durch und gleichzeitig ist die super funky und dann habe ich gelernt, ja, die hat Bezüge zu den 80ern, aber wo wir bei den Nullern sind und wir hatten eben schon Timbaland mit drin, und das passt sehr gut zur letzten Platte, die du ausgewählt hast. Und zwar ist die von der englischen Sängerin und Songwriterin Tirza. Und das Lied heißt Sleeping und ist von der letztjährigen Platte Color Grade. She sleep, ooh, she's sleeping, ooh, she's sleeping. Ah, baby, you should sleep tonight. Genau, Sleeping von Tirza. Ist dein letztes Lied. Bist du müde? Willst du schlafen gehen?
Nee, geht eigentlich noch. Ich fühle mich frisch. Ich glaube, bei Tirza fand ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ich bin letztes Jahr, glaube ich, drauf gestoßen. Und irgendwie fand ich so diese Art total erfrischend zu hören, weil es irgendwie schon so Art Lo-Fi ist, aber ich so das Gefühl habe, es geht nicht darum, jetzt irgendwie zu zeigen, dass man irgendwie auf Tape aufgenommen hat und das irgendwie so rough ist, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, es klingt irgendwie manche Sachen halt mit dem iPhone aufgenommen und halt einfach dann so in die Aufnahme reingepackt und gleichzeitig hat es so voll die R&B-Pop Melodien und hat so was Loopiges und so Unaufgeregtes, was irgendwie ich konnte es irgendwie nicht so einordnen, woher das kommt und fand es irgendwie total erfrischend zu hören, sowas. Und gleichzeitig dann habe ich so ein bisschen mehr so rausgefunden und dann auch so Micah Levy entdeckt, die da, glaube ich, Gitarre spielt und das so mitproduziert hat und auch irgendwie so eine total faszinierende Person ist, die da so krasse Lo-Fi-Platten macht, wo es aber irgendwie nicht darum geht, dass man jetzt irgendwie halt, es geht nicht um den Fetischismus am Lo-Fi, sondern es irgendwie einfach geht darum irgendwie, dass das halt so klingt wie als man will halt den Sound und nicht wie es gemacht ist.
Man feiert die Form.
Man feiert so die Form daran, dass das so verdeckt und neblig ist und es geht nicht darum irgendwie in einen Text zu schreiben, okay, ich hatte jetzt irgendwie nur einen Kassettenrekorder und es war so schwer und ich habe das alles analog gemacht so. Und das finde ich irgendwie, zumindest für mich klingt das so. Könnte auch sein, dass das einfach ein ein weirdes Billo-Tape-Plugin ist, was sie halt auf dem Master drauf ballern und dann klingt es halt so. Aber hat irgendwie dadurch so eine Art sowas Radikales.
Ja, total. Also Micah Levy ist ja eh auch eine super interessante Produzentin und ich benutze hier die Lücke, weil Micah Levy sich auch nicht binär identifiziert, wurde bekannt mit Mikacho and the Shapes und mittlerweile heißt die Band aber Good, Sad, Happy, Bad. Ich muss selbst immer nachgucken, weil ich nur weiß, zwei Gegensätze. Und genau, war auch schon zweimal für einen Oscar nominiert.
Mit so Filmmusik, ne?
Mit Filmmusik und sowas. Und gilt als eine der wichtigsten ProduzentInnen gerade im UK und generell in der Welt. Und macht aber gar nicht so viel. Ist jetzt niemand, keine Person, die irgendwie jetzt an jeder Ecke mitspielen möchte oder sowas, sondern arbeitet vor allen Dingen eben mit Terza zusammen. Und ich glaube, die ticken beide sehr gut auf dieser, was du schon angedeutet hast, auf dieser R&B-Sache so, ne? Irgendwie so R&B machen wollen, aber irgendwie auch nicht.
Ja, vielleicht ist es, ich meine, ich bin jetzt auch nicht jemand, der so wirklich so R&B gehört hat oder hört, aber irgendwie diese Art spricht mich dann halt total an, weil es irgendwie kann ich das so auf mehr mit meiner musikalischen so Vergangenheit so in Einklang bringen und das ist irgendwie, es hat auch Micah Levys Platten, die haben sowas total Faszinierendes, was ich gar nicht so in Worte fassen kann, dadurch, dass das auch teilweise so totale Längen hat, aber das so offensichtlich auch gemacht wird, dass so ein Gitarrenloop für 3 Minuten oder 4 Minuten als das einzige gilt, also so die Idee von dem Song ist und da wird gar nicht versucht, irgendwie noch groß was Schlaues noch irgendwie reinzubringen, sondern man sagt einfach, das ist so der das ist der Song und da wird jetzt drüber so gesungen.
Lustigerweise ist dieses R&B, Non-R&B-Ding ja auch etwas, was es auch schon seit über 10 Jahren gibt. Also man kann hier ganz einfach auch Bezüge zu Projekten wie How to Dress Well oder sowas, was so um die 10er Jahre und in diesem Post-Dubstep halt aufkam. Alles bezieht sich immer auf diesen Hypnagogic Pop-Begriff auch oder sowas, den der Musiksoziologe Mark Fischer geprägt hat, wo er eben auch sagt, dass diese Form sich, also ihren Ausdruck eigentlich darin findet, dass es so eine Erschöpfung im kapitalistischen Realismus gibt. Also dass wir alle an dem Punkt sind, wo wir merken, das funktioniert alles nicht mehr und trotzdem weitermachen müssen. Und hier zum Beispiel ist es ja auch sehr passend, weil Terza in einem Interview mal gesagt hat, dass sie natürlich R&B macht und sowas, ne, aber dass sie nicht das Gefühl hat, dass es um Entspannung geht, ne, kann ich total nachvollziehen. Also hier gibt's ja nicht Katharsis, ne, The Boy is Mine, hier ich will den zurück und sowas und alles ist Herzschmerz und am Ende findet man jemand anderen oder man kommt zu der Person zurück oder man sagt, ja ihr beiden, dann macht ihr es halt, ich finde schon jemand Besseren oder sowas, ne, sondern das sind gar nicht die Gegenstände von dem, worüber eine Terza singt, so, ne?
Ich glaube, es geht so ums Muttersein und
so. Genau, hier bei I'm Sleeping so ganz, ganz stark, weil sie nicht schlafen kann, weil sie halt ein Kind hat, so, ne? Und ja, total, so, ne? Es geht hier nicht um Katharsis, es geht hier nicht um Rettung, sondern eigentlich eher so um Erschöpfung.
Ja, und ich finde gleichzeitig dann auch so, es ist so das Gegenteil von dieser Hochzeit, so von R&B, wo irgendwie, was so da, also von irgendwelchen krassen Produzenten meistens dann gemacht wurde in irgendwelchen teuren Studios. Und es wird so bis zum geht nicht mehr so hochgepumpt, sondern das ist so das Gegenteil. Es ist so, also das ist, klingt halt wie mit dem iPhone aufgenommen. Und ist es vielleicht sogar.
Höchstens mit iPhone.
Höchstens, genau. Und man hört halt so die einzelnen Aufnahmen so angehen und wieder ausgehen und hat so eine Art irgendwie sowas sich so verweigert. Also zeigt dann irgendwie auch die Musik an sich, zeigt so, wir brauchen kein Studio zum Beispiel, um Musik zu machen und damit irgendwie viele Leute zu erreichen.
Genau, und gleichzeitig sagen sie, sie sind R&B-Fans. Das ist eigentlich irgendwie so ein Widerspruch und irgendwie auch nicht, weil es dann doch eben darum geht, die Quintessenz. Und die Quintessenz ist hier Emotionen, Gefühle nachvollziehbar zu machen oder halt etwas oder sich zu erfahren, sage ich mal. Ne? Also gerade, das hatte ich eben schon bei Micah Levy, bei Cindy Lee stark gemacht, so, ne, Dysphorie zu vermitteln. Vielleicht hier auch, ne? Es gibt ja genügend Gründe, nicht euphorisch zu sein, sondern eigentlich in so einem rohen Zustand zu verbleiben. Also das kennen ja feinfühligere Personen, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nicht, ob diese Platte wiederum dich und euch, sage ich mal, bei einer anderen Platte beeinflusst hat. Die letzte Platte des heutigen Tages ist aber wieder etwas mit deiner, wo du dabei bist, und zwar das Johanna Klein Quartett. Und genau, mit Johanna hatten wir ja ein Interview hier für euer Konzert, das ihr hier gespielt habt. Und ich glaube, da hat sie sogar verraten, dass sie Tirsa gehört hat und so. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, sage ich mal. Aber hören wir doch mal rein in das Stück Stalagmites, das als Single gerade rausgekommen ist. Genau, Stalagmites, gerade rausgekommen. Davor kam noch eine andere Single raus.
Genau, The Most Beautiful Song in the World heißt er, glaube ich.
Und genau, das ist als Johanna Klein Quartett, wo du als Sideman-Drummer bist. Aber ich glaube, das Quartett funktioniert gar nicht mehr wirklich mit Main, Sideman, sondern ihr seid ein bisschen anders aufgestellt.
Ja, es ist schon, also wir spielen hauptsächlich frei, und das hat auch tatsächlich mit den Aufnahmen angefangen. Die haben wir, glaube ich, im Januar oder Februar gemacht, und hat auch so ein bisschen, glaube ich, mit Johannas so persönlicher Story zu tun, dass sie auch so ein bisschen unzufrieden war, so in diesem Modern Jazz Kontext zu sein vielleicht auch. Und oder wir machen halt auch viel Musik zusammen, auch noch mit einem anderen Projekt von ihr, wo sie auch singt, Liv Alma. Und es ist halt irgendwie klar geworden, dass wir so dieselben Ästhetiken mögen und irgendwie gut finden. Und das war dann, wir haben halt diese Aufnahmen im Studio gemacht, sehr viel frei, alles frei gespielt, und haben dann sehr viel so am Computer eigentlich das so kollagiert und viel verzerrt und vielleicht so mit so Bezug auf Tirsa oder Maika Levy versucht, vielleicht so eine Art Free-Impro, aber mit dieser Ästhetik von den beiden so zu verbinden, ganz grob gesagt.
Genau, die erste Platte, die ihr ja letztes Jahr rausgebracht habt als Johanna Klein Quartett, war ja Kosmos.
Genau.
Die war ja auch durchkomponiert und
genau,
mit festen Songs, und ich glaube, wenn ich mich recht ans Interview erinnere, sagt Johanna da ja auch, dass sie eben die Bewegung von der Komposition zum Freien, zum Improv machen wollte, weil ihr euch als Band auch entwickelt habt.
Genau, wir haben sehr viel live gespielt und die Songs super oft live gespielt, und es wurde dann klar, dass vielleicht da jetzt gar nicht mehr so viel für uns persönlich so zu entdecken gibt, aber halt in dieser freien Spielweise und diesem bisschen neusigerem, roughen, halt so viel drinsteckt, was wir irgendwie spannend fanden, dass es irgendwie sehr natürlich kam, dass so dieser Wandel so gekommen ist, dass das halt weg von Kompositionen geht. Aber es ist jetzt auch nicht kompletter Free Jazz oder schwer zu beschreiben.
Genau, Johanna hatte damit auch ein Problem, das zu beschreiben, weil wenn man Free Jazz sagt, meint man eigentlich was anderes.
Genau, es ist vielleicht so ein bisschen so freie Improvisation, aber irgendwie so mit so viel, vielleicht mit so Referenzen an so Sachen wie Maika Levy, und an so Lo-Fi-Referenzen.
Pop-Hintergrund.
Vielleicht, ja.
Anstatt Migrationshintergrund sagen wir jetzt, ihr seid eine Band mit Pop-Hintergrund. Das kommt ja auch raus. Ich habe ja auch schon auch andere Aufnahmen hören dürfen, und ich finde es auch total spannend, was ihr da macht. Auch hier bei Stalagmites, wie da der Bass so stolpert und man hört irgendwie so wie so ein Kinderklavier oder so ein Xylophon angeschlagen.
Das ist, glaube ich, wie heißt es denn? Nicht Bellafon. Diese Dinger, die auf dem Holzbrett sind und so diese kleinen Metalldinger. Wie heißt das denn?
Marimba?
Nee, Kalimba.
Ja, genau.
Kalimba, genau.
Genau, das und damit bewegt man sich natürlich auch wieder auf so einer Grenze zwischen Pop und Avantgarde, ne? Mhm. So, um das nochmal abschließend so zu sagen, und man lotet auch aus, was heute im Jazz möglich ist und sowas, ne?
Johanna singt auch jetzt immer mehr, also auch bei dem Quartett wird halt, gibt's viel Impro, aber sie singt auch mit teilweise improvisierten Texten, was vielleicht auch so ein bisschen so eine Referenz an die anderen Sachen ist, aber glaube ich auch sehr so persönlich mit ihrer Geschichte so zu tun hat.
Hm. Hier von Johanna Kleinquartett kommen noch zwei Singles raus, soweit ich weiß. Ne?
Genau.
Aber zum Abschluss die Frage, was steht bei dir denn noch an? Ja, du hast gerade die Platte mit Infant Finchers rausgebracht. Ich denke mal, ihr werdet auch noch ein bisschen live spielen. Ihr habt ja auch schon live gespielt mit der Platte. Aber was ist noch geplant? Was steht in Startlöchern? Worüber kannst du reden?
Also gerade mache ich persönlich viel so Produktionen. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit David, der immer im Trio spielt, dessen Platte produziert letztes Jahr. Da kommt am Freitag die erste Single raus. Mit Johanna haben wir viel vor, zum einen mit dem Quartett quasi eigentlich noch eine ganze Platte noch so in dem Stil weiterzumischen mit diesen Aufnahmen. Und gleichzeitig haben wir noch das andere Projekt Liv Alma mit ihren Songs. Das soll, kommt auch noch raus. Die Vinyl von Infant Finches kommt im Herbst. Und wir wollen auf jeden Fall, ich glaube Ende August, so ein bisschen anfangen, neue Songs zu schreiben, die vielleicht ein bisschen anders sind. Oder vielleicht kann ich kann eigentlich nie sagen, wie sie werden, aber wahrscheinlich anders als die Platte.
Ja, wir haben auch über ganz viele Sachen jetzt gar nicht geredet, über so Anfänge von dir oder ja, wo ich dich das erste Mal gesehen ja habe, bei Gianni Brezzo oder sowas, ja, was natürlich auch noch interessant gewesen wäre auszuloten, aber das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Ich danke dir, dass du hier warst.
Danke für die Einladung.
Und wir sind gespannt, was da noch so kommt. Gerade auch was die Produktion angeht, weil ich total interessant finde, dass du eben halt den Gang zur Produktion machst, ne, und nicht nur deine Sachen verteidigst, sondern halt in andere Sachen auch eingreifst. Aber genau, Jan Philipp, Infant Finches, Johanna Kleinquartett, King Georg, Zehnerkarte. Ciao. Thank you.